Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in die Offenbarung.
Und dann finden wir Philadelphia, und das ist die herrlichste all dieser Gemeinden. Und zwar aus folgendem Grund. In allen Gemeinden werden Dinge kritisiert. Mit Ausnahme von Smyrna. Aber auch nicht in Philadelphia. Aber warum ziehe ich Philadelphia gegenüber Smyrna vor? Für mich als Vorstellung meiner Idealgemeinde. Weil Philadelphia die einzige Gemeinde ist, die nicht getadelt wird und dazu noch gelobt wird. Das ist der Punkt. Nun, Philadelphia heißt Bruderliebe. Und da stellt sich die Frage, wer ist Philadelphia? Wo finden wir in der Kirchengeschichte Philadelphia? Nun, Sie kennen wohl alle den bekannten Prediger Watchman Nee. Er hat ein Büchlein geschrieben, das heißt, es wurde geschrieben nach seinen Vorträgen, über die 7-Cent-Schreiben. Da geht er auch so durch die Kirchengeschichte, und dann kommt er auf Philadelphia zu sprechen und sagt, das ist die Brüderbewegung. Ich will das nie sagen. Ich will das nie so eng sehen, denn ich glaube, dass es darüber hinausgeht. Aber nun, er als Chinese konnte so schreiben über Europa, nicht? Eine europäische Erweckungsbewegung, amerikanisch-europäisch. Und sagt, das ist die Brüderbewegung. Und lobt sie in den höchsten Tönen. Und Philadelphia heißt Bruderliebe. Es wurde ja in dieser Zeit der Erweckung im letzten Jahrhundert wichtig. Wir haben es nicht zu tun in der Kirche Gottes mit einem Klerus und dem einfachen Volk, das nichts weiß, sondern es geht um eine Brüderschaft. Also auf Deutsch sagt man Brüder- und Schwesternschaft, aber auf eine Geschwisterschaft. Auf Griechisch, Adelphos, Bruder, oder Adelphoi, Brüder, schließt immer oder praktisch immer die Schwestern ein. Es gibt nämlich kein Wort für Geschwister auf Griechisch. Darum, also Philadelphia ist Geschwisterliebe. Und das wurde so wichtig. Und der Herr sagt, du hältst fest an meinem Namen, hast ihn nicht verleugnet, und an meinem Wort. Das waren die wichtigen Dinge. Man wollte auch keine spezielle Bezeichnung haben. Man hätte das als sektierisch angeschaut, wenn man gesprochen hat von Brüderbewegung. Denn das war ja schon wieder ein Etikett. Das wollte man ja eben gerade nicht. Und dann wichtig war der Herr Jesus, seine Person und sein Wort. Fertig. Und so wird man also ganz rot, wenn man das liest von Watchman Nee, wie er das beschreibt. Und dann kommt er auf Laodicea zu sprechen. Und dann sagt er, das ist auch die Brüderbewegung. Und dann kann einem das Rot gerade bleiben im Gesicht, aber diesmal nicht, diesmal aus Scham. Und er sagt, das ist wesentlich die Brüderbewegung, so wie sie sich heute präsentiert. Sie ist eingebildet. Ich bin reich und bin reich geworden. Und man sieht nicht, wie alles nach unten gegangen ist. Nun, das sind natürlich pauschale Einordnungen. Denn, wie gesagt, Philadelphia umfasst einfach diese Erweckungsbewegungen, die hervorgekommen sind, wesentlich aus dem Protestantismus. Und das eigentlich schon im 18. Jahrhundert und dann auch ganz besonders im 19. Jahrhundert. Aber wir sehen also, wie eines immer wieder aus dem anderen hervorkommt. Und wir können auch sagen, natürlich gibt es auch heute noch Gemeinden, die wirklich diesen Philadelphia-Charakter bewahrt haben. Aber es ist wirklich Das prüft Herz und Nieren, wenn wir uns fragen, welchem Bild gleichen wir mehr, Philadelphia oder Laodicea? Denn Laodicea, das wollte, viele Kommentatoren wollten das abtun, das ist die protestantische Kirche. Ja, so einfach geht das nicht, denn da haben wir schon Sardes. Der Platz ist schon ausgefüllt. Ja, und wenn jemand das auf die katholische Kirche bringen möchte, nein, geht auch nicht, denn da haben wir schon Thyatira. Und wenn jemand das beziehen möchte, vielleicht auf die orthodoxen Kirchen, die Maroniten, die Kopten in Ägypten, die Maroniten in Libanon oder die griechisch-orthodoxen, nein, geht nicht, die haben wir auch schon besetzt. Da haben wir nämlich Pergamus, die wesentlich diesen Charakter tragen. Also es gibt nur ein Entweder-Oder, Philadelphia oder Laodicea. Aber der Herr ruft hier zur Umkehr auf. Und das ist für mich das Große und Hoffnungsvolle. Es gibt ein Zurück. Aber der Herr sagt zu Laodicea, ich kenne deine Werke, Vers 15, dass du weder kalt noch warm bist. Vers 16, also weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. In Laodicea gab es zwei große Aquädukte von benachbarten Orten. Das eine kam aus einer heißen Quelle. Angelangt in Laodicea war das Wasser lau. Und das andere kam aus einer kalten Quelle, aber angelangt in Laodicea war es auch lau. Nun, es wäre ja toll, kaltes Wasser zu haben in Laodicea, denn das erfrischt. Und wenn man denkt, damals in der Antike, fließend Warmwasser. Heißes Wasser, toll, nicht? Da kann man den Kaffee gleich so machen. Gut, Kaffee hatten sie nicht, aber Kaffeeersatz nicht. Beides ist positiv. Kalt oder warm ist positiv. Kalt oder heiß. Denn kalt würde bedeuten, dass es Christen sind, die andere erfrischen. Und heiß würde bedeuten, solche, die anderen nützen. Wirklich nutzbringend sind. Aber der sagt, du bist lau. Weder Wisch noch Vogel. Gut, jetzt noch etwas Interessantes. Also die Reihenfolge entspricht genau den Abläufen der Kirchengeschichte. Fünf, in den meisten Kommentaren liest man vier, aber es sind nämlich fünf, die sind heute noch da. Und warum kann man das sagen? Weil in fünf Sendschreiben spricht der Herr über seine Wiederkunft. Ab Pergamus, denn dort spricht er schon über sein Kommen und den Krieg, den er führen wird mit dem Schwert seines Mundes. Ganz entsprechend Offenbarung 19, Vers 11 und folgende. Also, all diese Zustände bleiben bis zur Wiederkunft Christi und gehen dann als Namen Christenheit weiter in die Zeit der Gerichte hinein. Aber nun noch etwas Interessantes. Die Abfolge entspricht geografischen Gegebenheiten. Und sie entspricht gleichzeitig auch den Abfolgen in der Kirchengeschichte. Das hat mich schon als Jugendlichen sehr angesprochen. Ich habe mir mal überlegt, wie viele Möglichkeiten gibt es eigentlich, die Sendschreiben falsch anzuordnen? Ja, nicht? Wenn Hansli und Fritz in der Schule sitzen nebeneinander, dann gibt es wie viele Möglichkeiten? Zwei. Entweder ist da Hans und da Fritz oder da Fritz und da Hans. Wenn noch Evi dazukommt, wäre das Ganze schon ein bisschen schwieriger, denn es gibt schon mehr Möglichkeiten. Und zwar sechs Möglichkeiten. Ich könnte jede Stunde tauschen, nicht? Und wenn mit vier noch mehr und so weiter. Mit sieben natürlich noch mehr. Wie rechnet man das aus? Mit Fakultät. Auf dem Taschenrechner einfach dort, wo er ein Ausrufezeichen hat, drücken. Und dann hat man es. Und wenn man es im Kopf rechnen will, 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 und das gibt 5040. Nun, der langen Rede kurzer Sinn, 5039 Möglichkeiten wären falsch. Und Johannes hat uns die 5040ste gegeben. Ich meine, nur schon von der Anordnung des Entscheiden und dass dann noch die Details so wunderbar übereinstimmen und harmonieren, das gibt dem Wunder der Inspiration noch mehr den Stempel. Gut, jetzt gehen wir zurück zu unserem Blatt. Wir haben jetzt das, was uns sehr direkt betrifft, ausführlicher behandelt, nicht wahr? Aber wir gehen jetzt auf den Hauptteil ein. Und gut, ich habe meistens Probleme mit der Zeit. Aber ich habe mal gehört von einem holländischen Bruder, der war in der Schweiz und hat in einer Versammlung gesprochen 2 Stunden. Und dann hat er nachher gesagt, weil man hat eher Gewohnheit 1 Stunde. Und dann hat er gesagt, ja, bei uns in Holland gehen die Stunden länger. Ja. Und ich sage jetzt, dass in der Schweiz ist es eben auch ein bisschen länger als in Deutschland. Gut, was nach diesem geschehen wird, die große Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wir haben hier diese verschiedenen Gerichte von Siegel, Posaunen, Schalen. Wird uns hier etwas in chronologischer, das heißt in zeitlicher Abfolge dargestellt oder nicht? Nun, wenn man die Offenbarung da liest, Kapitel 4, 5, 6 und so weiter, man ist dann im ersten Moment, und nicht nur im ersten, auch später noch überrascht, plötzlich wird wieder über die Wiederkunft Christi gesprochen und dann geht es wieder weiter mit Gerichten, wieder wird gesprochen, der Herr kommt und dann geht es wieder weiter. Man findet einfach keine Chronologie. Und ich habe ein theologisches Werk über die Offenbarung gelesen, dass man da eigentlich keine richtige Ordnung darin sehen kann. Das wird von vielen Theologen behauptet. Es ist ein Durcheinander. Nun, die Augen des Glaubens begnügen sich nicht mit solchen Titulierungen des Wortes Gottes. Jetzt schauen wir uns mal Folgendes an. Wir haben diese 7 Siegel. Wir finden ja in Kapitel 4 und 5 Johannes im Himmel. Er sieht den Thron Gottes, der Schöpfer auf dem Thron. Er sieht 24 Älteste mit Königskronen und Priestern, weißen Priestergewändern. Ein Bild aller Entrückten, Erlösten. Sie sind Könige und Priester. Kapitel 1, Vers 5 haben wir das gelesen. 1, Vers 6. Also die Gemeinde im Himmel. Und dann sieht Johannes den auf dem Thron. Er hat ein Buch mit 7 Siegeln. Und ein starker Engel ruft, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Niemand meldet sich. Auch die stärksten Engel wie Michael nicht. Der schweigt. Und Johannes beginnt zu weinen. Das ist das einzige Mal, wo ich das gefunden habe in der Bibel, dass jemand im Himmel weint. Das macht das Ganze noch viel feierlicher. Und dann wird ihm gesagt, weine nicht. Schau, der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Dann will Johannes den Löwen sehen und er kehrt sich um. Und was sieht er? Ein Lämmlein. 28 Mal in der Offenbarung wird das Wörtchen Lämmlein benutzt. Und es ist wirklich nicht Lamm, sondern Lämmlein, denn es ist die Verkleinerungsform Arnionten. Es meint zwar nicht unbedingt ein junges Schaf, sondern so wie Schweizerdeutsch Schäfli. Sagen wir unseren Kindern, das ist ein Schäfli, auch wenn es schon ein altes Schaf ist. Ja. Aber das drückt das Liebliche an diesem Tier aus. Und nun, er will den Löwen aus dem Stamm Juda sehen und sieht ein Lämmlein. Das ist der Gewaltige. Das ist derjenige, der dort am Kreuz auf Golgatha war. Und die Menschen haben gedacht, so, jetzt hat er versagt in seiner Mission. Das war der Sieger. Und ich denke, bei einem Löwen, das ist ja auch der gleiche, die gleiche Person. Da denke ich gerne dann nicht an unseren heutigen afrikanischen Löwen, sondern an den ausgestorbenen Höhlenlöwen. Der war ja etwas doppelt so groß wie der heutige afrikanische Löwe. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er sieht den Löwen ein Lämmlein. Der Jesus hat am Kreuz gelitten. Und dadurch ist er würdig, dieses Buch aufzutun. Und es ist das Buch der Gerichte über diese Welt. Das heißt, der Herr Jesus hat dadurch, dass er gelitten hat, hat er ein Recht bekommen auf die ganze Welt, um sie zu beherrschen. Und diese Herrschaft nimmt er in Besitz in der Zukunft und das wird durch Gerichte hindurch gehen. Und dann beginnt er mit dem 1. Siegel und Gerichte kommen über diese Welt. Und so geht das. 6 Siegel und plötzlich wird ein neues Thema eingeführt. Und dann kommt das siebte Siegel. Aber wenn man dort liest, immer am Rand habe ich dann die Bibelstelle, die entsprechende gegeben. Sie sehen das. Sie haben alles dann zu Hause präsent wieder. Wenn das siebte Siegel kommt, da wird uns gar nicht gesagt, was geschieht. Das eigentlich geschieht gar nicht. Und dann kommt wieder etwas anderes, ein anderes Thema. Aber nachher kommen dann plötzlich die Posaunengerichte. Aha, und das führt uns zur Idee, zum Gedanken. Dann ist das wohl der Inhalt des siebten Siegels. Dass einfach nur durch eine Einschiebung, eine Parenthese unterbrochen wird. Und dann kommen sechs Posaunen. Und dann wird es plötzlich wieder unterbrochen durch ein neues Thema. Immer hier sehen Sie die Stelle. Und dann kommt die siebte Posaune und da geschieht nichts. Man fragt sich, was kommt denn da für ein Gericht? Aber nein, es kommt ein neues Thema hier hinein als Einschiebung. Und dann unmittelbar darauf kommen die Schalen. Und das führt uns zum Gedanken, aha, der Inhalt der siebten Posaune, das sind die Schalen. Und es sind wieder sechs Schalen. Und dann wird das unterbrochen durch ein anderes Thema oder durch eine Einschiebung. Und dann kommt die siebte Schale. Und am Ende davon, das haben Sie auf Ihrem Blatt, die Wiederkunft Christi. Aber das auch erst nach einer Einschiebung. Es kommt nämlich nochmals ein Thema, das hier eingeschoben wird. Die siebte Einschiebung und dann kommt die Wiederkunft Christi. Wir sehen, das ist ein wunderbarer Plan. Wir haben also zunächst gehabt die sieben Gemeinden, dann sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen. Und in dieser Kette von 3x7, da haben wir immer die Unterbrechung zwischen 6 und 7. Und natürlich vor 1. Vor 1 haben wir eine erste Einschiebung. Der Thron Gottes im Himmel, das Lamm Gottes im Himmel und so weiter. Dann kommen 6, eine Einschiebung, das siebte. Eine Einschiebung, dann wieder 6. Eine Einschiebung und dann kommt das siebte, wieder eine Einschiebung. Dann kommen 6 Schalen, eine Einschiebung und die siebte Schale. Und danach die siebte Einschiebung. So haben wir also nicht nur 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Schalen, sondern wir haben gleichzeitig auch 7 Einschiebungen. Und in diesen 7 Siegeln, wobei aus dem siebten Siegel die 7 Posaunen kommen und aus dem siebten Posaunen die 7 Schalen, da haben wir einen strengen zeitlichen Ablauf geschildert der kommenden Gerichte nach der Entrückung. Aber die werden immer wieder durch Einschiebungen unterbrochen und die sind ganz wichtig, denn die geben uns den Background, den Hintergrund dieser Geschichte, dieser Zeit der Gerichte. Wir brauchen das also. Also wunderbar, die göttliche Ordnung hier in der Offenbarung. Und nun noch etwas. Wir haben also gesehen, die Zeit nach der Entrückung, das ist die Stunde der Versuchung. Eigentlich sollte das noch weiter hinuntergehen. Das ist ein Fehler, das hat der Computer nicht gemerkt. Bis hierher, nicht? Das ist die Stunde der Versuchung bis hier. Das können Sie auf Ihrem Blatt dann mal korrigieren und Sie können sie auch farbig anmalen, je nach Lust und Freude. Aber das ist die Stunde der Versuchung. Nun habe ich das hier eingeteilt. Wir haben hier noch ein kleineres Rechteck beschrieben als der Anfang der Wehen. Matthäus 24, Vers 8. Und ab dem siebten Siegel haben wir wieder ein Rechteck bezeichnet als die große Drangsal. Das heißt also, die Stunde der Versuchung zerfällt in 2 Zeitabschnitten. Der Herr Jesus nennt das in Matthäus 24 der Anfang der Wehen. Und dazu haben wir nicht genügend Zeit. Aber ich gebe das als Anregung für das Bibelstudium. Wir finden in diesen Anfangsversen von Matthäus 24 im Klartext all diese Punkte, die in symbolischer Sprache hier aufgeführt werden. Das erste ist jemand auf einem weißen Pferd, ein Sieger, der sieht genauso aus wie derjenige am Schluss der Offenbarung, Offenbarung 19, auf dem weißen Pferd. Aber es ist nicht derselbe. Es ist der Falsche, der Verführer. Und der Herr beginnt, viele Verführer werden kommen. Und all diese Punkte findet man dort in Matthäus 24. Und dann kommt der Herr zum Punkt und sagt, und nachher kommt die große Drangsal, die so schlimm sein wird, wie es noch nie gewesen ist, seitdem es Menschen auf dieser Erde gibt. Das ist die große Drangsal. Also hier der Anfang der Wehen. Damit sind die Wehen der Schwangerschaft gemeint. Ja? Und es ist so, die Wehen, die setzen plötzlich ein, weiß nicht wann. Und sie sind nicht intensiv, sondern man spürt einfach so ein Ziehen, nicht? Und dann nimmt das irgendwie zu in Intensität und auch in den Zeitabständen. Vielleicht am Anfang so alle halb Stunde mal. Ich weiß, Sie staunen, ich kann darüber reden. Meine Mutter hat es schon viermal erlebt und habe die Hoffnung, es zum fünften Mal zu erleben im nächsten Jahr. Also, dann spreche ich meine Mutter. Und das ist also, ich habe auch mitgelitten, also das war nicht nur interessant. Mitgelitten, mitgekämpft. Und das nimmt dann immer mehr zu, Intensität. Und am Schluss haben wir dann die Presswehen. Ja, das ist dann die Eskalation. Und das ist wirklich schmerzhaft für die Mutter, aber das ist kurz. Und dann die große Freude, ein Mensch in dieser Welt. Und das wird so sein, wir haben hier den Anfang der Wehen und dann eskaliert es zu den Presswehen, besonders dann in den sieben Schalen, und dann die Freude, der Sohn des Menschen in dieser Welt. Das ist der Punkt. Also, wenn jemand sagt, die Apokalypse, sagt man doch, das ist ein Synonym für schreckliche Weltuntergangsstimmungen, nicht? Ja, das ist genau das Gegenteil, was die Offenbarung sagt. Die Offenbarung sagt, es geht zur großen Freude hin. Das ist ja der Zielpunkt der Apokalypse, der Offenbarung. Ja, und von Weltuntergang ist dann gar nicht die Rede, sondern kommt Christus und bringt Ordnung in diese Welt. Ja, und was vielleicht noch zu sagen ist, auch für das Bibelstudium daheim, die inhaltlich kann man diese sieben immer in vier und drei teilen. Darum das kleine Strichlein hier. Das ist auch hier, die ersten vier sind inhaltlich verbunden, eine Unterbrechung, und auch bei den Schalen vier und dann drei, die wieder für sich stehen. Also Ordnung, Ordnung, bis zum geht nicht mehr. Und die Gerichte werden immer intensiver. Immer intensiver. Und die intensivsten und stärksten Schläge, die kommen mit den sieben Schalen. Das sind nämlich keine Flaschen. Nicht wahr, wenn man eine Flasche kippt, was geschieht? Dann macht es. Auf Hebräisch heißt Flasche Bakbuk. Und es gibt auch eine Stelle im Propheten Nahum, wo es heißt von Ninive, Ninive wird ausgeleert, entleert und ausgegossen. Und das heißt auf Hebräisch Umbuka, Umbuka, Umbulaka. Das ist genau der Klang von Bakbuk, Bakbuk, Bakbuk nachempfunden. Ninive wird ausgegossen im Gericht. Aber dort war es noch der Klang der Flasche. Hier sind es Schalen. Und wenn man Schalen kippt, ist der Inhalt gleich draußen. Das sind die härtesten, schärfsten Schläge, die die Menschheit erdulden wird. Und dann kommt der Herr Jesus. Und zunächst ist noch die Hochzeit des Lammes im Himmel. Während der schärfsten Gerichte, da werden die Erlösten, die Entrückten mit dem Lamm heiraten. Und dann kommt der Tag des Herrn. So wie auch im Alten Testament der Tag Jahwes genannt wird. Das ist der Tag des Gerichts. Er wird eigentlich schon durch die Gerichte vorher wird er eingeführt und führt dann zum Höhepunkt, wo er die Sonne der Gerechtigkeit selber erscheint. Und dann finden wir die Beschreibung des tausendjährigen Reiches ganz kurz in Offenbarung 20. Man ist überrascht. Man denkt an die Propheten im Alten Testament, wie ausführlich die über das tausendjährige Reich sprechen. Warum denn so kurz? Ja, weil die schon genug geschrieben haben. Das ist ganz einfach. Johannes schreibt uns nämlich besonders die Dinge, die wir noch nicht so geoffenbart haben im Alten Testament. Und denken wir daran, das Alte Testament spricht über das Volk Israel und die Völker. Es spricht nirgends im Klartext über die Gemeinde Gottes. Sie war ja ein Geheimnis nach Epheser 3 während des Alten Testaments. Nun, aber im Neuen Testament ist sie da und darum brauchen wir noch ein prophetisches Buch im Neuen Testament, das uns eben zeigt, die Gemeinde Gottes und auch die Namen Christenheit in prophetischen Heilsplan. Darum die Offenbarung. Und dann finden wir nach dem tausendjährigen Reich das Endgericht aller, die den Erlöser nicht angenommen haben. Und dann auch die Ewigkeit, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und was wir dann haben ab Vers 9, das ist lediglich noch ein Anhang. Da wird uns nämlich erklärt, was ist denn das neue Jerusalem? Das ist eine symbolische Beschreibung der Gemeinde, die mit Christus herrschen wird. Was ist eine Stadt? Das ist ein Ort, wo man Politik macht. Und darum heißt Stadt auf Griechisch Polis. Denn es ist der Ort der Politik, ja? Oder umgekehrt. Politik heißt, weil man das eben in der Stadt macht, in der Polis. Ja. Christ und Politik, ja, das ist ein Thema. Also, hier wird ganz speziell der politische Aspekt der Gemeinde Christi gezeigt. Und dieser Aspekt wird einmal in der Zukunft wirklich hervorleuchten. Gemeinsam, kollektiv, nicht? Ist noch etwas anderes, was andere einzeln machen. Aber kollektiv, dann im tausendjährigen Reich und sogar in der Ewigkeit. Also dieser Anhang erklärt uns eigentlich dieses Geheimnis seines Willens aus Epheser 1, Vers 9. Nämlich, welche Rolle wird die Gemeinde im tausendjährigen Reich spielen? Und natürlich dann auch in der Ewigkeit. Und das ganze Buch schließt dann damit mit dem Aufruf nochmals, 22, Vers 17, wen da dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Bibel beginnt mit einem Gott, der gibt. Siehe, ich habe euch gegeben, alles grüne Kraut. Und die Bibel endet mit einem Gott, der gibt. Kommt gratis, umsonst. Wasser des Lebens. Und der Höhepunkt dieses gebenden Gottes, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Es gibt so viele Menschen, die haben ein Gottesbild, weil ein Gott, der nur fordert, dauernd. Auf dem sie Angst haben, dabei ist es ein Gott, der gibt. Von Anfang bis zum Schluss ein Gott, der gibt. Und das ist die Lüge der Schlange von Anfang an. Was sagt die Schlange? Was? Ihr dürft nicht von den Bäumen da essen. Ihr dürft von keinem Baum essen. Von einem durften sie nicht essen. Die Schlange sagt, was? Ihr dürft von keinem Baum essen. Das ist die Lüge der Schlange. Das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Und wir haben die Bibel. Ein Gott, der gibt. Und da noch am Schluss in diesem Gerichtsbuch. Wer da will, komme. Auch heute Abend. Und dann die Hoffnung der Erlösten. Der Herr Jesus sagt, ich komme bald. Oder man kann auch übersetzen, ich komme plötzlich. Eilend. Das heißt völlig überraschend. Völlig überraschend. Das wird alles ganz plötzlich geschehen. Und dann die Gemeinde antwortet in einem Ton. Amen. Komm, Herr Jesu. Und was wir brauchen bis zur Entrückung, das ist der Schlussvers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Ja, Herbert?
Ich lese da in der zweiten Einschiebung etwas, was ich noch nie gelesen und nie gehört habe. Überrest aus den Nationen. Gibt es so einen?
Darf man noch Schweizerdeutsch reden?
Ja.
Wer hat Mühe?
Lieber nicht. Es sind Beste hier aus der Gegend, die verstehen das Schweizerdeutsche so schlecht wie Französisch.
Ich habe... ich wiederhole die Frage. Auf dem Blatt steht etwas von einem Überrest aus den Nationen. Und unser Bruder fragt, gibt es so etwas überhaupt? Ja, ich habe schon einen Grund gehabt, warum ich das geschrieben habe. Und zwar liest man in Offenbarung 7, Vers 9 von einer großen Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und von denen wird gesagt in Vers 14, dass sie aus der großen Drangsal kommen. Aus, nicht vor. Aus der großen Drangsal. Das sind also Menschen, die zum Glauben kommen werden nach der Entrückung, die aber nicht jüdisch sind, aber aus allen Sprachen und Nationen. Das sind also Menschen, die das Evangelium nicht schon vor der Entrückung abgelehnt haben. Denn die können sich ja nicht mehr bekehren. Die werden sich verhärten nach 2. Thessalonicher 2. Aber das wird eine unzählbare Schar geben. Das freut mich so, wenn ich denke an die Moslems. Wie viele Muslime gibt es, die noch nie richtig evangelisiert worden sind. Und da werden also aus allen Stämmen und Sprachen, Nationen, werden Menschen errettet werden und durch die Drangsal hindurchgehen und überleben. Das heißt, es ist ein Überrest, denn es sind solche aus diesen Völkern, die werden überleben, während ihre Genossen in diesen Kriegen ums Leben kommen werden. Also es ist ein Überrest, der übrig bleibt, aber nicht aus Israel, sondern aus den Völkern. Und was weit deutlich ist, Offenbarung 7 spricht im ersten Teil über die Versiegelten aus allen Stämmen Israels. Und dann wird über diesen Überrest aus den Nationen gesprochen. Kurz, Israel und die Völker werden deutlich getrennt. Ein weiterer Hinweis, dass wir hier nicht mehr in der Zeit der Gemeinde sind. Denn heute gilt Galater 3, da ist nicht Jude noch Grieche. Sondern ihr seid einer in Christus. Aber diese Unterscheidung, diese Trennung und dieser Sonderplatz der israelischen Gläubigen wird nach der Entrückung wieder von Bedeutung sein. Also wir sind hier wirklich in einer anderen heilsgeschichtlichen Epoche. Weitere Fragen? Ist da?
Im ersten Kapitel in Vers 6 heißt es, dass wir zu einem Königtum gemacht sind. Zu Königen und Priestern seinem Gott und Vater. Kannst du das zu diesem Königtum sagen, wie das zu verstehen ist?
Jawohl, also in Offenbarung 5 wird Vers 10 gesagt, in der Anbetung des Lammes, das Menschen erkauft hat durch sein Blut, aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Das heißt, die Erlösten werden mit Christus als Könige herrschen. Er ist der Oberkönig im Reich, und alle Erlösten werden mit ihm herrschen als Unterkönige. Denken wir an das Gleichnis in Lukas 19, das Gleichnis von den Pfunden. Und die treuen Knechte aus der jetzigen Zeit werden in der Zukunft Lohn bekommen. Der eine wird Macht bekommen über 10 Städte, der andere über 5 Städte, der andere über 2 Städte. Ja gut, Kompetenzverteilung wird unterschiedlich sein, aber herrschen werden die Erlösten als Könige. Vielleicht bekommt Fritz Bonn und Basel und ein anderer bekommt ein paar Dörfer. Also wie dem auch sei, es wird wirklich ein aktives Herrschen und Politisieren sein. Es ist ja ganz eigenartig, wie das Wort Politik einen so schlechten Klang hat in vielen Ohren von Gläubigen. Aber da werden wir wirklich politisieren. Und es ist dann eben auch die Zeit des Herrschens. Jetzt ist noch nicht die Zeit des Herrschens als Gemeinde Gottes. Aber das wird kommen, das ist wirklich etwas Positives, etwas Schönes. Da wird man Probleme lösen müssen. Ganz konkrete. Und Paulus sagt dann in 1. Korinther 6, was, ihr könnt nicht mal Versammlungsprobleme lösen. Wie wollt ihr dann einmal herrschen? Wir werden nämlich in der Zukunft Engel richten. Und die Heiligen werden die Welt richten. Also als Juristen amtieren. Cool, also alles hat auch ganz konkrete Bedeutungen dann für die jetzige Zeit. Weitere Fragen?
Eine Frage zu Offenbarung 5. Du hast die Ältesten, die 24 Ältesten erwähnt. Es gibt da verschiedene Aussagen. Die einen sagen, die 24 Ältesten sind ein Bild aller Entrückten und eingeschlossen sind da einmal 12 aus der Gnadenzeit und einmal 12 aus der vergangenen Zeit. Mhm. Andere sagen, die 24 Ältesten wären alles nur die Gemeinde. Wie ist das zu verstehen? Was sind die 24 Ältesten?
Ja, man kann auch sagen, es sind die Jünger und die 12 Jünger und die Propheten. Die 12, die Ältesten, was waren das?
Es gab 12 Stämme Israels, ja, die 12 Apostel. Nun, an sich die Zahl 24 kommt wohl aus 1. Chroniker 24, wo wir die 24 Priesterklassen haben in Israel. Und das sind ja Priester, denn die haben weiße Priestergewänder, aber zusätzlich eben auch Kronen. Nun, es sind Könige und Priester. Jetzt fragt es sich, ist das beschränkt auf die Erlösten der Gnadenzeit, die zum Leib Christi gehören, oder sind die alttestamentlich Gläubigen mit eingeschlossen? Nun, die alttestamentlich Gläubigen werden auch herrschen. Das sieht man zum Beispiel aus Daniel 7, dass dem Volk der höchsten Örter wird Herrschaft verliehen werden. Die werden auch mitherrschen und darum können wir sie da mit eingeschlossen sehen. Ob man jetzt unbedingt 12 mit den 12 Stämmen Israels, das glaube ich nicht, denn es beschränkt sich nicht auf Israel, denn auch nicht-israelische Gläubige aus dem Alten Testament werden auch mitherrschen, sprich Hiob, Elihu, Eliphas, Bildad, Zophar, Melchisedek und so weiter, das waren also nicht Israeliten. Also die 24 sind wohl eben eine Andeutung auf diese 24 Priesterklassen, im ganz umfassenden Sinn die Erlösten aus aller Zeit, denn alle werden entrückt werden. Nicht nur die zur Gemeinde gehören, sondern auch die alttestamentlich Gläubigen werden dann auferstehen. Und so heißt es in Hebräer 11, von diesen Glaubenshelden des Alten Testamentes, dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht werden sollten. Und dieses ohne uns, choris, griechisch, getrennt von, also sie sollen nicht getrennt von uns zur Vollendung gelangen, mit einem Auferstehungsleib, das ist die Vollendung. Und das weist darin hin, dass sie also warten müssen, bis die Gemeinde entrückt wird. Dann gelangen sie auch zur Vollendung. Aber da sind wir doch. Darum 24 Älteste ab Offenbarung 4. Andere Fragen?
Wo muss man die zwei Zeugen einordnen, von denen zum Beispiel in Kapitel 11 die Rede ist?
Wie meinst du das, wie einordnen?
Wer ist das? Man sagt von Elia und Mose, stimmt das?
Ja, also was man sagen kann ist, die tun wirklich, was Mose getan hat. Sie machen aus, dass Wasser zu Blut wird. Und sie tun das, was Elia gemacht hat. Sie bringen Feuer vom Himmel. Aber beide tun das. Nicht nur der eine. Sodass man sagen könnte, der eine ist Mose und der andere ist Elia. Also sie machen Dinge wie Mose und Elia, aber das verlangt noch gar keine Gleichsetzung. Und so war das ja auch mit Johannes dem Täufer, der kam ja auch in der Kraft und im Geist des Elia, aber war nicht Elia. Und so werden das also zwei Israeli sein, die in Jerusalem während der großen Drangsal einen durchschlagenden prophetischen Dienst tun werden. Und wie sie heißen, das werden wir einmal erfahren, ja?
Ja. Ich habe jetzt keine Bibel hier.
Ja.
Ich glaube Offenbarung 12. Da ist immer das, da ist das die Rede von dem Weib Babylon oder so. Und der Hure Babylon.
Offenbarung 17, jawohl. Ja.
Der in voll Gräuel ist und
jawohl.
Hat das ein bisschen was mit dem Feminismus jetzt zu tun? Ne?
Ja, wo will man den Feminismus hineintun? Ich meine, den Feminismus, den finden wir von 1. Mose 3 an, vom Sündenfall an. Aber Offenbarung 17, da geht es ja um ein Symbol, eine Frau, eine Hure. Und die wird gleichzeitig als eine Stadt gesehen. Babylon, die Große. Und in der Offenbarung gibt es einen Gegensatz. Es gibt nämlich noch eine andere Frau, die Frau des Lammes. Und die ist auch eine Stadt gleichzeitig, das neue Jerusalem. So haben wir Opposition, Hure, Braut Christi und Jerusalem, Babylon und Jerusalem. Das, die, Babylon die Große, das neue Jerusalem. Also, wenn Sie mich gefragt hätten, was ist das neue Jerusalem, was ist die Frau des Lammes, dann hätte ich Ihnen gleich gesagt, das ist die wahre Kirche Gottes, bestehend aus allen Erlösten von Pfingsten bis zur Entrückung. Und was ist dann das andere? Also offensichtlich ein Gegensatz zur wahren Kirche. Die falsche Kirche. Und sie sitzt auf sieben Hügeln. Gut, also da kann man selber jetzt weiter studieren. Welche Stadt hat man Septem Collis genannt, die siebenhügelige und so weiter. Aber wichtig ist zu wissen, dass, und das hat mal ein ganz Schlauer geantwortet auf den Vorwurf wegen Babylon, hat er gesagt, ja, aber die hat auch Töchter. Ha, die wird nämlich genannt die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Also hat sie auch Töchter. Und die Töchter sind oftmals noch schlimmer geworden als die Mutter, das muss man sagen. Ja, also so, ohne zu stark jemandem zu nahe zu treten. Aber der Feminismus würde ich also nicht so eng sehen, nicht? Den Feminismus findet man natürlich durch die ganze Geschichte des Menschen seit dem Sündenfall. Ja, es geht, der Feminismus verfolgt ja eigentlich zum Teil positive Ziele und im Grunde negative Ziele. Denn er versucht nämlich, die Schöpfungsordnung Gottes zu durchbrechen, aber der Feminismus hat auch viele Missstände angeprangert, die wirklich Missstände waren. Und der Feminismus ist für uns auch eine Herausforderung, wieder nämlich die richtige biblische Stellung der Frau und den Wert der Frau zu erkennen und auch die Stellung des Mannes und den Wert des Mannes. Also wir können das ganz positiv als Herausforderung nehmen und auf der anderen Seite ist es eine Rebellion Satans gegen die göttliche Schöpfungsordnung. Denn der Feminismus verzerrt das Bild der Frau zu einer Karikatur. Das ist nicht Gottes Vorstellung der Frau.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Einführung in die Offenbarung.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.